Ich freue mich, wieder da zu sein, und das sind jetzt drei Abende. Achim hat schon das gerade gesagt, dass im Vorfeld hat mich angeschrieben, welche Themen ich vorschlagen könnte, und so habe ich ein paar runtergeschrieben, ein paar aktuelle Bibelarbeiten oder Seminare, die ich habe, oder das, was ich auf dem Herzen habe, unter anderem auch gesagt, ihr könnt euch auch was wünschen. Und als ich das abgeschickt habe, in dieser Woche sind wir gerade dann in unseren Bibelstunden im ersten Petrusbrief zu dem Vers gekommen oder zu dem Abschnitt gekommen, in dem wir auch das Thema des Gebets angefangen haben zu behandeln. Und als ich mich darauf vorbereitet habe und die ersten zwei Bibelstunden auch da gehalten habe, dachte ich, Mensch, das ist eigentlich gut. Und auch mal ein bisschen was anderes. Und dann habe ich schnell Achim wieder eine Mail geschrieben und gesagt, falls ihr wollt, auch wir können auch über dieses Thema sprechen, über das Gebet. Das ist gerade bei mir aufgrund, wie gesagt, des Studiums und der Bibelstunden in der Gemeinde sehr aktuell. Und auch die Reaktion, die es auch ausgelöst hat in der Gemeinde, war, wo ich dachte, okay, das tut gut und das tut auch Not. Von alt bis jung, und gerade bei den Jungen war ich überrascht, wie viel Rückmeldungen dann kamen und sagten, okay, wir freuen uns darauf. Mir schien so, das ist für sie wichtig, über dieses Thema nochmal nachzudenken. Wobei ich für mich persönlich dachte, eigentlich, es gibt nichts Einfacheres, über das ich reden kann, in dem Sinne von nichts, was man so einfach tun kann als Christ, als das Gebet, oder? Also ich sage so, es gibt kompliziertere Themen, es gibt eigentlich schwierigere Themen als das Gebet. So, man kann es einfach tun und jeder kann es tun. Und es ist egal, ob man gebildet, nicht gebildet, ob man gelernt, nicht gelernt, ob man studiert, nicht studiert, ob man arm oder reich, ob man ein Zimmer hat oder nicht, viele Bücher nicht. Es spielt keine Rolle, ob man lesen kann oder nicht, hören kann oder nicht. Jeder kann beten. Und eigentlich, das ist schon viel und ein tiefes Geheimnis des Gebets. Und auf der anderen Seite ist es doch so schwer. Und man hat doch so viele Fragen dazu. Und man wundert sich, warum man immer wieder daran scheitert. Obwohl es so einfach ist, finde ich, ist es aber auch doch nicht so einfach oder doch so schwer. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn ich das höre, denke ich, okay, dann seid ihr gut im Gebet unterwegs. Habt eure Veranstaltung, habt euer Gebetsleben, habt eure Anliegen. Aber ich muss ehrlich sagen, auch von mir aus, irgendwie hat man nie das Gefühl, dass man genug betet, oder? Oder wer von euch sagt, okay, mein Gebetsleben ist ausgefüllt, da bin ich so auf einem guten Stand, da läuft's gut, prima. Ich rede von meiner eigenen Erfahrung, so dass man irgendwie immer das Gefühl hat, man betet nicht genug. Man könnte immer mehr. Und das aber auch oft, und ich glaube auch, dass in keinem Bereich des geistlichen Lebens so ein großes Versagen da ist. Es gibt auf wenige Dinge so viel Verheißung, und darüber möchte ich mit euch auch nachdenken, darum auch die bestimmten Stellen aus dem Johannesevangelium euch anschauen. Das sind eigentlich gigantische Verheißungen, die Jesus uns gegeben hat. Und ich rede erstmal auch wiederum von mir, es ist schon fast fahrlässig, wie man mit diesen Verheißungen umgeht. Und also da gibt es Gründe, und die sind nicht wenige, warum unser Gebetsleben oft scheitert, warum es oft mangelt, warum aber auch es auch sehr ineffektiv ist, warum vielleicht wir auch Mut verlieren und auch das Beten aufhören, weil wir vielleicht sagen, das bringt nichts, irgendwie tut sich nichts. Ja, aus Erfahrung, aus dem Pastoraldienst, wenn man die Gemeinde zu einem Thema einlädt, wenn man die Gemeinde zum Gemeindebibelschule einlädt oder zum Predigtdienst oder Bibelstunde, ist bei uns eigentlich gut besucht. Wenn man zum Gebetsstunde einlädt, dann ist es spärlich besucht. Und warum? Ist das uninteressanter? Kriegt man da weniger mit? Bringt es einem weniger, oder warum ist das, wo man dann, okay, ich gucke so die Dienste oder die Angebote der Gemeinde und okay, das ist interessant, das gehe ich in Gebet, ja gut, darauf kann ich verzichten. Oder das ist der erste Punkt, wo man vielleicht sagt, okay, das streiche ich, weil ich sonst keine Zeit habe. Also
das sind uns auch unsere Erfahrungen in unserer Gemeinde. Ich weiß nicht, wie bei euch die Gebetabende besucht sind. So, es geht jetzt nicht um die Zahl, dass man sagt, wir müssen viele sein. Aber es zeigt trotzdem an den Teilnehmer, wie wichtig oder ja, an welcher Priorität das Gebet in unserem Leben steht. Ich habe einen Satz von einer Frau eines verstorbenen Predigers gehört, den ich sehr schätze, der für mich in vielen Dingen ein Vorbild ist, auch theologisch, auch geistlich. Und die Frau sagte über den Mann, nachdem er gestorben war, sagte, wenn ich meinen Mann, also sie sollte über ihren Mann etwas sagen und was ihn charakterisierte. Und dann sagte über ihn, mein Mann war in erster Linie ein Mann des Gebets. Und das ist erstmal keine verwunderliche Aussage. Ein Prediger, ein einflussreicher Prediger, Dr. Martin Lloyd-Jones. Vielleicht habt ihr vielleicht mal von ihm gehört. Ein einflussreicher Prediger des 20. Jahrhunderts hat viele, viele Prediger geprägt, die wiederum große Dienste getan haben und auch tun. Und ich schätze ihn auch nach wie vor. Und verwunderlich bei dieser Aussage ist nicht, dass die Frau über ihn gesagt hat, er ist ein Mann des Gebets. Also das ist vielleicht, keiner von euch denkt wahrscheinlich, wow, was für eine Aussage. Oder das Verwunderliche darüber ist, weil ich viel über ihn gelesen habe, auch in Bezug auf ihn und auch sein geistiges Leben, seine Lehren. Und als er über das Thema des Gebets sprechen sollte und lehren sollte, hat er, bevor er angefangen hat, gesagt, er fühlt sich an diesem Punkt am unwürdigsten darüber zu reden. Er sagt, weil ich an diesem Punkt am meisten versagt habe in meinem Leben. Und eigentlich fühlt er sich nicht würdig, den anderen dazu also mit den anderen über das Gebet zu reden. Aber was er tun kann, er kann von der Schrift ihnen das zeigen, was das Gebet bedeutet. Und dann hört ich, wie seine Frau darüber sagt, das ist für sie ist. Er war ein gigantischer Prediger. Er war ein genialer Lehrer. Bücher geschrieben und großen Einfluss. Ein guter Seelsorger. War ein Fachexperte in Medizin. Sein Doktor ist nicht in der Theologie, sondern in der Medizin. Er war so begabt, dass, wenn er weitergemacht hätte, er der Arzt von der Queen werden sollte. Also er hat bei dem Arzt gelernt, der die Queen behandelt hat. Und er hat gesagt, ich sehe, wie wir äußerliche Dinge behandeln, aber das eigentliche Problem nicht behandeln. Und das ist die Seele. Und deswegen hat er sich entschieden, dann ein Prediger zu werden, weil er sagt, das Grundübel muss ich bekämpfen und nicht die äußerlichen Krankheiten. Und also wirklich ein sehr begabter Mann. Und er sagt, ich bin unwürdig. Und seine Frau sagt, das ist ein Mann des Gebets. Und dann dachte ich, wenn dieser Mann, über den die Frau sagt, ist ein Mann des Gebets, sagt, ich bin unwürdig, dann wer bin ich? Immer das Gefühl, wirklich darin zu versagen, zu mangeln. Und ich habe mir darüber gedacht, was würde meine Frau über mein Gebetsleben sagen? Ich habe sie noch nicht getraut zu fragen. Aber auf der Fahrt hierher, als ich darüber nachdachte, und auch über Lloyd-Jones, ich habe gedacht, ich frage sie. Mit Furcht und Zittern. Und dann habe ich gedacht, was würden meine Kinder über mich sagen? Über mein Gebetsleben. Und dann habe ich mir gedacht, was würde meine Gemeinde über mich sagen, über mein Gebetsleben? Wie sehen andere mich als Beter? Ich liebe das Wort Gottes. Es fällt mir nicht schwer, Bibel zu lesen. Wenn ich nicht aufschlage, es redet zu mir und ich bin Gott so dankbar. Es braucht nicht viel Überwindung, mich hinzusetzen und das Wort Gottes zu lesen. Der Hunger ist da. Aber es braucht oft Überwindung und viel, mich hinzusetzen und zu beten. Und es gibt Zeiten, da geschieht das intensiv, da geschieht das viel, da geschieht das auch erfüllt und segensreich. Und man kann sich nicht vorstellen ohne. Und dann gibt es Zeiten, dann kommt man förmlich nicht dazu und man merkt, man schaut zurück und sagt, wann war das letzte Mal so intensiv und so lang und so freimütig und so voll und im Geist gebetet habe. Von daher ist das auch etwas ein Thema, das mich selbst sehr intensiv beschäftigt. Und von Jugend auf, ich habe gesagt, Herr, ich liebe dein Wort und das Studium fällt mir, ich hoffe, ihr versteht, wenn ich sage, nicht schwer. Nicht, dass es mir leicht in den Schoß fällt, es braucht schon harte Arbeit. Aber es ist, ich kann mich dazu gerne aufraffen und ich nehme sehr gerne Zeit mir dafür. Das macht mir große, große Freude. Und ich habe aber den Mangel in die gleiche Intensivität und in den gleichen Hunger und dem gleichen Freude und Sehnsucht, auch ins Gebet zu gehen. Das ist von Jugend auf, ist das mein Gebet, mein Anliegen vor Gott. Und ich habe gesagt, Herr, wann bringst du es mir das bei? Wirklich, ganz ehrlich, ich habe gesagt, Herr, wann ist es das dran? Ihr kennt wahrscheinlich den Spruch, Not lehrt uns beten, gell? Und ich hatte nicht gedacht, dass der Herr mir das so beibringen wird. Aber genau das war oder das ist die Lektion. Und vor einigen Jahren war das nicht einfach in meinem Leben und zwar sehr schwer, auch in allen Bereichen, könnte ich sagen, in allen Bereichen. Und das war die Zeit, das war die Not, in der mich intensiv hat beten gelehrt. Und in dieser Zeit habe ich zwei Biografien gelesen, die mich sehr beeinflusst haben und die mir eine Perspektive gegeben haben und eine neue Sicht auch in Bezug aufs Gebet. Und ein Mann, von dem ich und durch ihn und durch diese Biografie viel über das Gebet nachgedacht habe, ahnt wahrscheinlich schon, Georg Müller. Habt ihr von dem Mann schon mal gehört? Nee? Wenn, dann ich erzähle ganz kurz was von ihm und sage warum. Ich bin auf ihn durch eine andere Biografie gestoßen, vielleicht von einem bekannteren Mann, Hudson Taylor, der Missionsbegründer des Hinner Inland Mission. Ja, das ist sehr beeindruckend zu sehen, wie Gott durch ihn lehrte. Und als ich dann las, auf welchen Prinzipien und warum er so lebte und so handelte und so betete, dann bin ich auf Georg Müller gestoßen, von dem ich eigentlich nur immer gehört habe, dass es der die Waisenhäuser gegründet hatte. Als Kind, da gibt es in der Sonntagsschule immer so Geschichten, Georg Müller, der Vater der Waisenhäuser, und das wusste ich, aber mehr eigentlich nicht, beschämenderweise. Ja. Vom Namen her ahnte ich, dass ein Deutscher ist, Preuße, sagt man das so? Preußischer Herkunft, sehr akkurat, sehr diszipliniert war er. Und beim Hudson Taylor las ich, dass er wiederum als junger Mann das Werk von Georg Müller besuchte, seine Prinzipien gesehen hat und sein Gebetsleben und gesehen hat, wie und warum Gott sein Werk so gesegnet hat. Und dann übernahm Hudson Taylor die Prinzipien des Gebets von Georg Müller. Dann dachte ich, ja, da muss ich Georg Müller lesen, beziehungsweise seine Biografien. Und dann habe ich mir die Biografien genommen. Und dieser Mann war wirklich ein Mann des Gebets. Er hatte von Gott einen großen Dienst bekommen. Er war da mit einem anderen Bruder. Die haben ein Missionswerk gegründet, Schriftmission zur Verbreitung von Bibeln. War ein großes Werk. Dann haben sie mehrere Gemeinden gegründet. Am Ende waren die jeweiligen Gemeinden über 1000 Mitglieder und das waren an mehreren Orten. Und dafür ist aber nicht bekannt. Er hat die Waisenhäuser von Bristol gegründet. Und am Ende waren das auch über 1000 oder 2000 Kinder, die permanent in diesen Waisenhäusern gelebt haben. Und das Erstaunliche aber ist, er hatte am Ende seines Lebens in dieses Werk oder für dieses Werk hat er umgerechnet 75 Millionen Euro bekommen. So von der Dimension ungefähr, wenn man es heute umrechnen würde. Das Erstaunliche dabei ist, er hat für keinen Cent von diesen 75 Millionen jemals einen Menschen um Spenden gefragt. Er hat nie öffentlich für Geld gebeten. Das war ein Prinzip. Und er hat dieses Werk gegründet, vor allem auch diese Kinderarbeit, nicht um den Kindern zu helfen. Das waren viele Kinder damals obdachlos, also es gab keine staatliche Hilfen, die so in dieser Weise helfen konnten. Und es war ein Anliegen für ihn, aber der hat nie, oder sein Anliegen war jetzt nicht, die Waisenhäuser zu gründen, weil die armen Kinder auf der Straße waren, sondern in der Satzung von dieser Mission stand drin, warum er dieses Werk gegründet hat. Er wollte den Beweis antreten, dass Gott heute noch genauso Gebet erhört wie damals. Zur Zeit Abrahams, zur Zeit Isaaks, zur Zeit Jakobs, zur Zeit der Apostel, zur Zeit des Paulus und bis heute, dass Gott heute der gleiche ist, der gleiche Mächtige ist und Gebet genauso erhört wie damals. Diesen Beweis wollte er antreten. Das ist erstaunlich. Und die Missionswerke oder die einzelnen Bereiche waren sozusagen für ihn die Beweisfelder. Wirklich. Und so hat er angefangen. Und er hat alles vor Gott erbeten. Bis ins Kleinste. Wirklich bis ins Kleinste. Und weil er so akribisch war und dieses Anliegen hatte, diesen Beweis zu führen, hat er alles aufgeschrieben. Bis ins kleinste Cent hat er alles aufgeschrieben, was, von wem, von wo, wohin und von was er alles bekam. Und deswegen kann man bis heute das akribisch nachschauen und nachrechnen und sehen, was er da bekommen hat. Und weh, jemand oder einer auch der Mitarbeiter würde öffentlich um Gelder und Spender bitten. Der würde rausfliegen. Das war sein Anliegen. Und das Herrliche oder das Gute ist an solchen Biografien ist, man kann den Anfang sehen und man kann das Ende sehen. Und das Zeugnis ist gewaltig. Und deswegen war ich da sehr bewegt und ich, natürlich, versteht ihr schon, gell? Jeder wusste, dieser Mann erbetet sich alles und alle wollten wissen, wie macht er das? Es gab große Spekulationen über Betrügereien, über einen Schatz, den er irgendwo hat und ein Erbe, dass er, keine Ahnung, dass er eigentlich Millionär ist oder nicht sagt und sagt nur, er betet alles. Und am Ende seines Lebens kam ein Reporter und wollte es wissen und sagte, ja, wie leben Sie jetzt? Oder er holte sein seine Geldbörse, holte da, ich weiß nicht, 10 Euro gerechnet und sagt, das ist alles, was ich habe. Mehr brauche ich aber nicht. Weil seine Bank nie pleite ging. Nie insolvent. Sie hatte nie Minus. Da gab es keine Immobilienblase oder sonst irgendwas. Und er hatte so ein tiefes Vertrauen in Gott, dass er alles von Gott erbeten hat. Er hatte so ein gewaltiges Gebetsleben. Und dazu gibt es nicht nur Zeugnis von Menschen, sondern gibt es Tagebücher ohne Ende, weil er alles aufgeschrieben hat. Und das hat mich sehr, sehr beeindruckt. Und ich habe mich gefragt, was ist das Geheimnis von seinem Gebetsleben? Warum funktionierte es bei ihm? Warum hat er, oder andersrum, ist das nicht vermessen, so einen Beweis anzutreten, oder? Es hätte ja gewaltig schief gehen können. Und was wäre dann mit dem ganzen Zeugnis? Was wäre mit dem Zeugnis von Gott? Ich habe angefangen, die Biografien und alles, was ich über Georg Müller dann zu bekommen, zu lesen. Das, was die anderen über ihn sagten, auch seine Predigten, die er gehalten hat, auch vor allem über das Gebet. Was hat er gelehrt über das Gebet? Und das hat mich dann in ein Studium über das Gebet, unter anderem dann in die Verse, die ich auch mit euch gleich, unter anderem heute, nächstes Mal und übernächstes Mal anschauen werde, mich dahin geführt, die nochmal selber genau nachzuschauen. Ich möchte jetzt schon mal zusammenfassen und das als so ein bisschen als Grundlage legen für unser Forschen und unser Nachdenken über das Gebet. Was ich rausgefunden habe, warum, was das Geheimnis und das Prinzip, sein Prinzip für sein Gebetsleben war. Erstens, er kannte seinen Gott. Er kannte seinen Gott. Und das ist mir so groß und so klar geworden. Er wusste, was er von Gott erbeten konnte. Er wusste, wann er von Gott sowas erbeten konnte. Er wusste, wie viel. Er wusste, wenn Gott Ja sagt. Er wusste, wenn Gott Nein sagt. Er wusste, er kannte seinen Gott. Und er kannte seine Stimme. Ich mache euch gleich ein, zwei Beispiele. Aber er kannte seinen Gott. Und das ist das Erste. Sein Prinzip vom erhörten Gebet und sein Gebetsleben war, er kannte seinen Gott. Das Zweite ist, er wusste und er kannte die geistlichen biblischen Prinzipien vom Gebet. Er wusste, was Gott und was die Schrift über das Gebet sagt. Und darüber lehrt er immer wieder. Und das sagt er auch immer wieder. Warum er betet, wie er betet, weshalb er betet. Und das ermutigt er auch immer wieder andere, in gleicher Weise zu tun. Von daher konnte ich auch einiges dann sehen und hören und lesen. Er kannte die biblischen, geistlichen Prinzipien vom Gebet. Er wusste, was Gebet ist. Und es ist mehr wie ein Plappern. Und viele Worte sagen, gute Worte, das ist mehr. Und er hat ein Gebetsleben geführt, war sehr erstaunlich. Ich gebe euch ein, zwei Beispiele. Und wenn ihr Neugier habt, ihr könnt gerne, es gibt zwei Biografien vor allem, die eine ist bei CLV sogar,
Von Benedikt Peters hat sie geschrieben, auch eine sehr gute Biografie über Georg Müller, sehr empfehlenswert. Nur als Beispiel, er hat wirklich für jedes Kind und für jedes Anliegen und alles erbeten, und sie hatten teilweise 1000 bis 2000 Kinder und die mussten ja ernährt werden. Überlegt mal, nicht nur Häuser, nicht nur Kleidung, nicht nur Betten, nicht nur Personal, das betreut das. Also mit 2 kommt man schon an die Grenzen und dann 2000, ja. Und aber auch nahrungsmäßig, und zwar Tag für Tag, Frühstück, Mittag, Abend, Frühstück, Mittag, Abend. Und man sagt, dass in schwierigen Zeiten sie morgens nicht wussten, was sie auf den Tisch stellen sollten. Und es gibt Begebenheiten, die was Zeugnis erzählt. Die ganzen Kinder sitzen da morgens im Frühstück und warten auf ein Frühstück. Aber die Mitarbeiter wissen, sie haben nichts. Sie können nichts geben. Und Georg Müller kommt und als der Hausvater, er betet immer am Anfang und dann können sie essen. Und er kommt, aber es gibt kein Essen. Und die Mitarbeiter natürlich Angst und Hilflosigkeit. Und dann sagt er, lasst uns fürs Essen danken. Könnt ihr euch vorstellen, wie die Mitarbeiter in der Küche gedacht haben, mein lieber Scholli. Und er sagte, lasst uns fürs Essen danken. Ja, die Kinder stehen auf, er beginnt zu danken. Und in Einfachheit und Einfältigkeit dankte Gott fürs Essen, fürs Frühstück. Und die Mitarbeiter stehen daneben und sagen, wie kann er das tun? In dem Moment, wo er betet, klopft es an der Tür. Und es kommt ein Bäcker rein und sagt, ich konnte heute Nacht nicht schlafen. Und der Herr hat mir aufs Herz gelegt, für euch Brot zu backen. Und er hat ganze Nacht durchgebacken und kommt mir im Karren voller Brote. Darf ich es euch bringen? Die Mitarbeiter denken, das ist doch der... Und kommt rein und da bringt Brot, die haben Brot. Während der Bäcker noch Brot verteilt, klopft es wieder an die Tür und steht ein Mann da, ein Milchmann. Und er sagt, Herr Müller, mein Milchwagen ist vor Ihrer Tür kaputt gegangen, das Rad ist kaputt. Und der ganze Bottich voller Milch, ich muss es ausgießen, um das Rad zu reparieren. Bräuchte nicht vielleicht Milch? Sie brauchen Milch. Die Kinder hatten Brot und Milch, was gibt's Leckeres als das, zum Frühstück gehabt. Nur, und das ist nur ein Beispiel, das haben sie immer und immer wieder für Georg Müller, alle waren außer sich, das war die Gebetserhöhung, für ihn nicht. Er war die Ruhe in Person. Und warum sage ich das? Er kannte Gott und er kannte Gottes Willen und er hat das auch aus einer Gewissheit, nicht Vermessenheit gebeten, über die werden wir nochmal nachdenken. Blöd ist natürlich für den Milchbauer, gell? Georg Müller betet und das Rad vom Milchbauern geht kaputt. Ausgerechnet da, der Herr und seine Wege. Ein Beispiel, das am Ende von seinem Leben, also wirklich, er war in jungen Jahren sehr gebrechlich und sehr krank. Man hat eigentlich gar nicht gedacht, dass er so lange lebt und dass so viel Kraft haben wird. Und er musste zum Beispiel morgens immer ein Tuch ins Wasser tunken, um den Kopf wickeln und nochmal ins Wasser, dass er einigermaßen klar denken konnte. Er so starke Kopfschmerzen hatte. Ganz viel körperliche Krankheiten und immer wieder musste er sich erholen. Und nachdem er seinen Dienst in beiden Waisenhäusern fertig hatte, ich glaube mit 70, fing er an, Missionsreisen zu machen, um zu predigen. Und Gott hat ihm so eine Kraft gegeben, dass er 15 Missionsreisen mit 70 unternahm. Und da gab es keine Flugzeuge, das war auf Wagen, auf Eisenbahn, also das war alles andere als luxuriös, auf Pferden, 15. USA, Kanada, Dänemark, Schweden, Deutschland, Italien, also weltweit 15 Missionsreisen hat er gemacht. Mit 70 bis, glaube ich, 90. Und er sagt, dass er in diesen Jahren fitter war als mit 20. Wahnsinn. Wahnsinn. Nicht Georg Müller Wahnsinn. Wahnsinn, was Gott macht. Der hatte sich so aufgeopfert und hat nicht viel gehabt und nicht viel gesehen. Und Gott hat ihm am Ende seines Lebens die ganze Welt gezeigt. Er hat ihn zu den Niagara-Fällen geführt, hat ihn in die Wüste, nach Ägypten, nach Israel. Überall war der Mann. Er hat gepredigt.
Er hat sich so aufgeopfert und am Ende des Lebens hat Gott ihn so reich beschenkt. Und auf einer dieser Missionsreisen fuhr er, und weil er so ein pünktlicher Deutscher war, fuhren sie nach in die USA, also damals Amerika, ja, und sie fahren hinein und konnten den Hafen nicht anlegen, weil es so neblig war. Und die Zeit tickte und Georg Müller unruhig, weil er nie zu spät kam. Da ging er zum Kapitän aufs Deck und diese Geschichte hat der Kapitän selbst erzählt, nachdem er dann gläubig geworden ist und überall das erzählt hat, wo er hin war. Dieser Kapitän steht auf dem Deck, da kommt Georg Müller und sagt, Herr Kapitän, wir müssen einlaufen. Ich bin noch nie zu einem Dienst zu spät gekommen, im ganzen Leben noch nicht. Dann wird sich das heute nicht ändern. So, mit dieser, das war so einer. Also ich komme pünktlich. Der Kapitän sagt, gucken Sie, das ist der Nebel. Wir können nicht hineinfahren, das ist unmöglich. Dann sagt er, dann müssen wir beten. Der Kapitän guckt ihn nur an, der war zu dem Zeitpunkt noch nicht, also religiös gläubig, nicht wirklich wiedergeboren gläubig. Der Kapitän sagt, beten. Sagt er, nein, lassen Sie beten. Gehen wir in das Stüblein. Ich weiß nicht mehr, ob das der Kapitäns- oder das Spielstüblein war. Ich weiß, muss ich nochmal lesen. Auf jeden Fall gehen sie beide ins Stüblein. Und der Kapitän sagt, sie gehen hinein. Und Herr Georg Müller kniet sich hin. Der Kapitän kniet sich halt daneben auch. Und dann fing der Georg Müller an zu beten. Mit einfachen Worten hat er gebetet, dass der Herr wohl seine Reise segnen möchte und den Nebel wegnehmen möchte, damit er rechtzeitig zu seinem Predigtdienst kommen kann. Mit einfachen Worten sagt er, hat er gebetet. Und sagt Amen. Und dann denkt der Kapitän, er muss ja auch beten. Und dann fing er an, Kapitän, gerade Luft zu holen zum Beten, wollte auch beten. Dann legte Georg Müller seine Hand auf seine Schulter und sagt, nee, brauchen Sie nicht beten. Der Kapitän guckt ihn an. Und dann sagt er, ja, wieso denn nicht? Dann sagt er, erstens, Sie glauben eh nicht dran. Und zweitens, der Nebel schon weg. Stellt euch mal vor, Die erste Antwort ist schon gewaltig, gell? Und wie richtig ist sie? Sie glauben eh nicht dran. Wozu wollen sie beten, wenn sie eh nicht dran glauben? Das ist eine der Prinzipien. Wisst ihr, warum ich sag gleich, warum unsere Gebetsstunden so schlecht besucht sind? Wisst ihr, warum unser Gebetsleben so schwach ist? Weil wir zu selten dran glauben, dass das was bringt. Aber was bringt's mir die Zeit? Was bringt's? Und eigentlich, vielleicht wissen wir es vom Verstand, aber von unserem Herzen. Wir glauben gar nicht, dass das Gebet die Macht und die Kraft hat und die Waffe ist, die Jesus segnet. Und ich halte das eins für den Hauptgründe, warum unser Gebetsleben so lau, so unfruchtbar ist. Selbst wenn wir beten und viel beten, wir glauben gar nicht daran, was wir da beten. Und er sagt, also sie glauben eh nicht daran. Er war sehr bestürzt und sagte, Nebel ist weg. Und der Kapitän wollte es nicht glauben. Und jetzt gehen sie hoch. Und jetzt stellt euch mal vor, was da passiert ist. Könnt ihr euch vorstellen, was wäre, wenn der Nebel nicht weg wäre? Aber der Nebel war weg. Sie kommen hoch. Der Kapitän guckt raus. Der Nebel fängt an, sich zu verziehen. Er konnte es nicht glauben. Und sie fuhren ein, der Georg Müller war pünktlich zu seinem ersten Predigtdienst in Amerika. Was wäre, wenn der Nebel nicht weg wäre? Was wäre, wenn er sich das alles nur ausgedacht hätte? Was für ein Zeugnis gäbe es dann? Oder andersrum, wie konnte er nur so beten? Und wie konnte er so zuversichtlich sagen? Wie konnte er schon sagen, der Nebel ist weg, der war noch nicht mal oben? Das ist, also auf den ersten Eindruck, dass beim ersten Mal, bevor ich darüber nachdachte und las und studierte die Bibelstellen, als ich darüber las, dachte ich, wie vermessen ist das denn? Sehr vermessen. Wer kann das so sagen? Ich meine, Jesus, ja. Er ist Gott. Er sagt zu dem Nebel, geh weg und es geht. Aber Georg Müller ist nicht Gott. Wie kann er das machen? Und deswegen die erste Antwort, die ich schon vorhin gegeben habe, oder dass erst er kannte seinen Gott. Wisst ihr was? Er war über 70 Jahre. Wisst ihr, wie lange er Zeit gehabt hat, die Stimme Gottes zu hören, lernen zu hören? Wisst ihr, wie lange er Zeit gehabt hatte, zu lernen, so zu beten, dass er Gottes Willen kennt, dass er Gottes Willen wahrnimmt. Es ist nicht Naivität, es ist nicht Fanatismus. Manche haben ihm das zugesprochen. Es ist nicht Blauäugigkeit, sondern das, was ihn ausmachte, er wusste, wenn der Herr ihm gesagt hat, der Nebel ist weg, dann wusste er es weg. Er hätte das nie gesagt, wenn der Herr ihm nicht gesagt hat, der Nebel geht weg. Das eine ist, das heißt, er kannte Gott, er kannte seine Stimme, er hörte seine Stimme und er glaubte seiner Stimme. Er konnte das Reden Gottes hören. Und dann habe ich mich gefragt, wenn ich bete, kann ich Gottes Reden hören oder höre ich immer nur mich? Und das sagt wiederum schon was übers Beten aus. Ich möchte euch anhand der Schrift aufzeigen, dass Beten in erster Linie nicht ist, Herr, gib mir. Dass Beten in erster Linie und darum entscheidend ist, den Willen Gottes zu erfragen. Das heißt, man muss den Willen Gottes kennen. Gott, willst du, dass ich pünktlich komme? Willst du, dass der Nebel weg ist? Willst du, ja oder nein? Und wie gut muss man die Stimme Gottes kennen, dass wenn er Nein sagt, man weiß, es ist Nein. Und wenn er Ja sagt, man weiß, es ist Ja. Und wenn man weiß, Nein, sich darunter zu stellen. Und wenn er sagt Ja, es im Glauben anzunehmen. Und dann merkte ich, dass das Gebetsleben so einfach ist, auch das Gebet so einfach was ist, etwas ist, was Jesus gesagt hat, kommt her zu mir und lernt von mir. Und die Jünger haben gesagt, Jesus, lehre uns beten. Das heißt, beten muss man lernen. Kommt her zu mir, mühseligen Beladenen, und lernt von mir. Wir müssen von Jesus beten lernen. Und was ich damit meine, ist nicht das Vaterunser wiederholen. Betet so, Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Das kennen wir, oder? Wir können das jetzt alle zusammen beten. Verstehen wir es? Verstehen wir, warum Jesus sagt, warum er die einzelnen Wörter, die einzelnen Sätze, was ist daran lehren? Bedeutet, lehre uns beten, aha, wir müssen jeden Tag dieses Gebet wiederholen. Hat er das gemeint? Aber schaut mal, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, verherrlicht werde dein Name, groß gemacht wird dein Name. Wo beginnt das Gebet hier? Nicht bei uns. Oh Herr Jesus Christus, ich habe ein Problem. Vater im Himmel, weißt du, du kennst ja meine Lage. Jesus Christus, du siehst doch, wie es uns geht. Jesus, guck mal, wie es mir geht. Wir beginnen bei uns. Und das hat oft damit zu tun, dass wir gar nicht in der Lage sind, Gottes Willen, Gottes Reden, Gott zu erkennen, zu sehen, weil wir bei uns beginnen, nicht bei ihm. Und Jesus beginnt zu lehren und sagt, wir beginnen bei Gott, wir beginnen bei ihm. Und dann heißt es, geheiligt werde dein Name, abgesondert, groß gemacht, herrlich, verherrlicht. Warum, müssen wir uns anschauen. Dann geheiligt werde dein Name, dein Wille geschehe. Wie im Himmel? Okay. Und ganz ehrlich, da steigen die meisten aus dem Gebet. A, weil sie gar nicht Gottes Willen kennen und nicht wissen, was im Himmel geschieht. Und B, nicht gar nicht wollen, dass das auf der Erde geschieht. Denn mein Wille geschehe auf der Erde. Und schön wäre es auch im Himmel bei dir. Gebet beginnt bei Gott und das Gebet beginnt damit, Gott zu verherrlichen und den Gottes Willen zu erbitten, oder? Das ist der Punkt. Das ist eins der wichtigsten und der ersten Prinzipien. Wir beginnen damit zu fragen, Gott, Herr, was willst du? Was hat Jesus in Gethsemane gebetet? Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und wie oft musst du das beten? 3-mal. Warum? Weil es nicht einfach war. Weil er Angst hatte. betrübt war, geängstigt bis zum Tod, Blut geschwitzt hat, das heißt, der Körper kollabierte. So Panik hat er von dem, was auf ihn zukommt. Kann sich keiner von uns vorstellen, egal wie tief und in welcher Depression wir mal drin waren. Es ist nicht vergleichbar mit dem, was Jesus das in dem Moment erlebte. Körperlich, wie innerlich, geistlich, seelisch. Und sein Punkt war, den Willen Gottes zu erfragen und den Willen Gottes zu erbitten und seinen Willen drunter zu stellen. Georg Müller und kannte den Willen Gottes und hat gelernt, sich unter den Willen Gottes zu stellen und auf Gott zu warten. Und wenn es kurz vor knapp war, und wisst ihr, wie oft es kurz vor knapp ist? Und meine Frau hat mich daran das mal gesagt, sie hat auch gesagt, das hat sie woanders irgendwo gelesen oder gehört. Gottes Hilfe kommt spätestens rechtzeitig. Und ich habe diesen Satz geliebt. Kommt spätestens rechtzeitig. Aber dieses rechtzeitig definiert er und nicht wir. Als Einstieg so ein bisschen und in die ganze Thematik und in die Überlegungen, was ich auch mit euch anschauen möchte, über die Prinzipien des Gebets, so was sagt das Wort, was sagt Gott selbst, was sagt Jesus übers Gebet, hat er was dazu gesagt und er hat was dazu gesagt und nicht wenig. Und ich habe mir vor, also vom Schwerpunkt dachte ich, ich gehe mit euch natürlich zu Jesus und schaue, was Jesus gesagt hatte. Und das wollte ich dann im Kontext vom Johannesevangelium auch tun. Ich wollte mit, und ich möchte, und ich werde da auch im Johannesevangelium euch vier Stellen zeigen, in denen Jesus etwas zum Gebet gesagt hatte. Ihr müsst nur noch nicht aufschlagen, weil wir noch nicht gleich ins Johannesevangelium gehen. Und um das einzuordnen und diese Stellen und diese Aussagen einzuordnen, die sind einfach gewaltig, müssen wir uns über ein paar Dinge Gedanken machen. In welchem Kontext sagt er das? Was sind die Voraussetzungen dafür? Was sind die Prinzipien, die da gelten, damit wir die Gebetsverheißung, die Jesus da gegeben hat, vier Gebetsverheißungen in Johannesevangelium, vor allem Kapitel 14, 15 und 16, das Ganze aber im Kontext von 13 bis 17, das zeige ich euch, deswegen die Versangabe. Aber bevor wir das tun, möchte ich die verbleibende Zeit heute noch nutzen und euch noch für dieses Thema gewinnen. Und zwar aktuell aus dem Anlass, gerade das Studium im Petrusbrief und sozusagen, das hat mich da in diese ganze Thematik hineingeführt. Denke ich, es ist gut, wenn wir das jetzt mit diesem Bibelvers da einsteigen. Jetzt gerade habe ich euch versucht, so ein bisschen auf der praktischen, biografischen Ebene abzuholen und die Notwendigkeit oder die dafür zu gewinnen. Jetzt möchte ich euch das ein bisschen von einem biblischen Text aus tun und möchte euch bitten, schlagt mit mir Petrusbrief auf. Das zeigt uns, also das führt uns zum Thema Gebet noch näher und es soll so ein bisschen die Vorlage dafür geben, um das Studium dann vom Johannesbrief in Bezug darauf zu unternehmen. Ich hoffe, ihr werdet gleich verstehen, warum ich zuerst Petrus aufschlag. 1. Petrusbrief, Kapitel 4, Vers 7. Ich lese den Vers, 1. Petrus 4, Vers 7. Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Seid nun besonnen und seid nüchtern zum Gebet. Als ich diesen Vers las, und wie gesagt, wir sind gerade im Petrusbrief in der Bibelstunde, das heißt gerade seit ein paar Jahren, und ich zwei Dinge, zwei Dinge, die man hier anschauen müsste oder die wir anschauen, die eine Aussage, Petrus sagt, es ist das Ende aller Dinge gekommen. Und die Konsequenz daraus ist, seid nun besonnen und seid nüchtern zum Gebet. Die verfolgte Gemeinde, die leidende Gemeinde, an die Petrus als ein Hirte diesen Brief schreibt, die hatte einiges durchzustehen und hatte einiges durchzumachen. Und ich denke, das ist deswegen gut, weil das uns als Gemeinde ein Stück weit widerspiegelt und uns zeigt, wie wir mit Nöten, Schwierigkeiten, Leiden, Bedrängnissen, Prüfungen, mit all diesen Dingen umgehen. Und wir haben jetzt knapp 4 Jahre, glaube ich, ungefähr, die Verse vorher studiert im Petrusbrief und uns angeschaut, wie diese ganzen Bedrängnisse und wie diese ganze Leiden und was es mit der Gemeinde macht und wie Petrus diese Gemeinde ausrichtet, wie geht man in dieser Welt, wie als Gemeinde, mit Bedrängnissen, mit Schwierigkeiten, mit Leiden um. Er beginnt sie auf Jesus auszurichten, er zeigt ihnen eine herrliche Berufung, er zeigt ihnen ihr Erbe, er sagt, wisst ihr, was uns erwartet? Und das tut er, um zu sagen, dass das, was wir erleben, in keinem Verhältnis zu dem steht, was uns erwartet. Das Eigentliche kommt, das Eigentliche ist nicht hier. Und das ist die erste Ausrichtung. Wenn wir glauben, dass das Leben auf dieser Erde alles ist und dass dieser Körper alles ist und dass unser Dienst alles ist und unsere Familie alles ist und unser Beruf und unser, wenn das das Sinn des Lebens und das Ziel des Lebens ist, dann ist es, dann müssen wir auch anders damit umgehen. Da müssen wir auch anders damit kämpfen. Da müssen wir auch anders darum beten. Und Petrus richtet die Gemeinde aus und sagt, liebe Gemeinde, das, was wir jetzt erleben, das ist nicht das Eigentliche. Er gibt ihnen eine neue Perspektive und richtet sie auf das aus, was kommt. Und dann sagt er ihnen, aber wisst ihr, warum wir hier noch sind? Wisst ihr, warum wir Bedrängnisse erleben? Wisst ihr, warum wir Schwierigkeiten erleben? Wisst ihr, warum wir Leiden erleben? Und er sagt, es hat einen Grund. Wir sind ein heiliges Priestertum, wir leben hier, um ein Zeugnis in dieser Welt zu sein. Um mit Müllers Worten einen Beweis anzutreten, Gott ist noch am Leben. Gott lebt und er ist noch der gleiche Gott. Und so geht Petrus durch ihre Situation und zeigt auf, zum Beispiel ihre Schwierigkeiten im Umgang mit den Obrigkeiten dieser Welt. Mit den ganzen Politikern, mit den ganzen, mit der Regierung, mit den All, und zu der Zeit waren Kaiser an der Macht, die von sich Kaiserkult und Götteranspruch angemeldet haben. Man musste sie anbeten, sonst muss er sterben. Ihr Nero und so ist euch ein Begriff, ja? In dieser Zeit war es schwierig, als Christ Obrigkeit zu akzeptieren. Also wenn ihr heute meint, es ist schwierig, unsere Regierung zu akzeptieren, dann ist das ein Klacks im Vergleich zu dem, was die Christen damals und seit Petrus erleben mussten. Und Petrus richtet sie aus und sagt, wie gehen wir damit um, wenn unsere Obrigkeit das tut, was sie tut, sogar antichristlich und antigöttlich ist. Was machen wir? Und so richtet er sie da aus. Dann geht er weiter und sagt, was machen wir, wenn unsere Arbeitgeber uns versklaven, uns ausbeuten und unser Leben schwer machen? Was machen wir damit? Was mache ich damit, wenn ich da wirklich einen üblen, schlechten, bösen Arbeitgeber habe, der mich zu Dingen zwingt, die vor Gott nicht gut sind? Was machen wir damit? Und Petrus geht so das Leiden durch und erklärt, mit was für einer Haltung wir das Ganze tun. Und dann geht er ins nächste Feld und sagt, was machen wir mit, wenn unser Ehepartner böse ist? Wenn man einen ungläubigen Mann hat und er die gläubige Frau so schlecht behandelt, was macht man dann? Was macht man, wenn der in der Familie es so schwer geht und zeigt so viel praktische Leidenssituationen aus und richtet da auch sie aus. Und dann geht er hin und sagt allgemein, was macht man, wenn Menschen uns angreifen wegen unserem Glauben, wegen unserem Zeugnis, wenn wir Hab und Gut verlieren? Was machen wir, wenn wir körperlich leiden, wenn wir krank sind? Und so spricht er noch und packt nochmal alles andere hinein. Von daher, darum sind wir auch so lange in dem Brief, weil er so viel da birgt und auch so viel sagt. Und nachdem er das alles aufgezeigt hat und auch diejenigen, die uns belächeln für unseren Lebenswandel, für unseren Glauben sagt er und kommt sozusagen auf die Zielgerade von diesem Brief, und das ist dann Kapitel 4, Vers 7, und seine letzte Ausrichtung, seine letzte Ermutigung, er sagt, liebe Freunde, liebe Gemeinde, liebe Christen, es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Wisst ihr was? Es geht nicht mehr lange so. Er richtet die Perspektive auf das Kommen Jesu. Und er sagt, Jesus kommt bald. Und dieses Jesus kommt bald hat uns ein halbes Jahr gekostet. Weil wie kann Petrus sagen, das Ende aller Dinge ist nahe, gell? Wann hat das Petrus das vor ungefähr wie vielen Jahren gesagt? Knapp 2000 Jahren. Leicht verschätzt, oder? Wie kann er das sagen? 2000 Jahre ist aber nicht so nah, oder? Und darüber müssen wir dann nachdenken. Und ich fasse es ganz kurz nur zusammen. Das Ende aller Dinge hat begonnen, als Jesus in diese Welt kam. Ab dann ist die Zeit, ab dann ist die letzte Zeit. Das sind die letzten Tage. Das ist die letzte Stunde, von der die Apostel sprechen. Und ist zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen. Das ist diese Zeitspanne. Und die Bibel beschreibt, was passiert in dieser Zeitspanne zwischen dem ersten und zweiten Kommen. Und vor allem, mit was für einer Haltung müssen wir denn leben, wenn wir kurz vor der Ankunft Jesu sind. Nur nebenbei, wenn bei Petrus nahe, schon vor 2000 Jahren, was glaubt, wie nah wir jetzt sind? Wenn es interessiert, der kann gerne mich fragen. Ich kann ihn auf ein paar Aufnahmen verweisen. Ein sehr, sehr wichtiges Thema. Aber jetzt ist wichtig, warum ich das sage. Und Petrus, das Erste, was Petrus dann sagt, als Erstes, nachdem er sagt, wisst ihr, Jesus kommt bald, im Prinzip, wenn wir das so formulieren, dann sagt er, wisst ihr, was die Konsequenz ist? Seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. So, das Erste, was er macht, die erste praktische Anweisung sozusagen, die erste Hilfestellung, er sagt, betet. Betet. Und zwar wie? Besonnen und nüchtern. Und ich dachte mir, wie betet man besonnen und wie betet man nüchtern? Also nichts vorher trinken. So, man muss nüchtern sein. So wie man zum Arzt geht, nichts essen, nichts trinken, so auf dem leeren Magen. Ja, nüchtern zum Gebet. Okay, ist es das? Oder sagt er, seid besonnen zum Gebet. Wie betet man besonnen? Wie betet man nüchtern? Aber das sind seine Anweisungen und das nimmt uns gleich, also das nimmt uns in die Thematik über die Prinzipien des Gebets und er nimmt zwei Dinge, wie wir beten sollen. Nicht nur das, wie wir beten sollen. Er sagt, er beginnt uns, seid besonnen. Besonnen kommt von besinnen, nachsinnen. Es kommt vom Nachdenken, besonnen sein. Man kann euch übersetzen, manche Übersetzungen machen das so, übersetzen mit vernünftig. Man kann es übersetzen mit verständig. Das hat was mit Verstand zu tun, das hat was mit Erkenntnis zu tun. Wenn man besonnen ist, dann hat man über etwas nachgedacht, man berücksichtigt Dinge, man hat Dinge durchdacht, man hat Dinge bedacht, das ist besonnen sein. Man ist nicht naiv. Besonnen sein ist vernünftig sein. Vernünftig, nicht nur in Bezug auf die letzten Dinge. Petrus sagt, wenn das Ende aller Dinge jetzt kommt, oder na, also wir darin leben, wenn Jesus bald wiederkommt, dann wäre es vernünftig zu beten. Es ist vernünftig zu wissen, dass wir am Ende der Zeit sind. Aber es ist nicht nur vernünftig, dass wir wissen, wie man mit Leid, mit Schwierigkeiten umgeht, sondern es ist vernünftig zu beten. Es ist vernünftig zu beten. Versteht ihr, was ich meine? Wer nicht betet, ist unvernünftig. Wer in dieser und so einer Zeit lebt und nicht betet, der ist nicht besonnen. Der ist naiv. Wenn man denkt, das kriegt man schon hin. Oder wenn man denkt, dass man durch einen Aktivismus, auch durch einen frommen und religiösen Aktivismus, dass man es hinkriegt. Wer nicht begreift, in welcher Zeit er lebt, und wer nicht begreift, dass er beten soll, der ist naiv. Also das Erste, was Petrus sagt, seid besonnen zum Gebet, seid vernünftig zum Gebet. Beten ist vernünftig. An Betracht der Schwierigkeiten, an Betracht der Probleme, an Betracht der Leiden und der Bedrängnisse und der Verfolgung und der Umstände, der Politik, der Wirtschaft, das Zusammenbrechen unserer Welt, an Betracht dessen, des Klimawandels, an Betracht der Preise, was wollt ihr noch hören? Unsere Welt ist rasant und wir kriegen jeden Tag eine schlechte Nachricht, oder? Müssen wir uns fürchten? Nee. Was sollen wir tun? Beten. Es ist vernünftig zu beten. Das ist das eine. Aber jetzt, wo ich präzisieren möchte. Es ist nicht nur vernünftig zu beten, wir müssen vernünftig beten. Es ist nicht nur vernünftig, dass wir beten, sondern wir müssen vernünftig beten. Was meine ich damit? Wenn vernünftig bedeutet, nachsinnen, Erkenntnis, Verständnis haben, über Dinge nachgedacht haben. Das heißt, wir müssen mit Verstand beten. Ich mache erstmal ein einfaches Beispiel. unbesonnen beten bedeutet Folgendes: Wir kommen rein, ich komme, können an den Tisch, oh, müssen wir schon mal beten, sagen, Vater, diese Speisen zu Kraft, die zu Preise, Amen, lasst uns essen. Das ist unvernünftig beten. Ja, warum? Ein Gebet muss man sprechen. Aber warum? Ja, muss man halt machen, ja, das gehört sich, zu Gott schon Danke sagen. Es ist nicht vernünftig. Es ist, wenn man betet und nicht besonnen betet, das heißt nicht nachdenken betet, wenn man nicht weiß, was man betet, wenn man die Prinzipien nicht des Gebets kennt, dann betet man nicht besonnen. Wisst ihr, wie viele Gebete wir beten, weil wir einfach das so gelernt haben? Wir haben Floskeln, Formulierungen. Und wehe, jemand bringt uns aus dieser Formulierung raus. Wie beginnst du dein Gebet? Ist es dir bewusst, wie du, wenn du jetzt anfängst zu beten, wie betest du? Beginnst du immer gleich? Was ist, wenn du mal anders anfangen müsstest? Oder du dich zwingen müsstest, mal anders zu beten? Wenn wir durcheinander kommen. Warum beginnst du so, wie du beginnst? Wie beginnst du zu beten an? Was sagst du als erstes? Welches Wort nimmst du als erstes? Warum? Betest du zum Gott Vater? Vater zu Jesus, Jesus Vater, Vater Jesus, Gott, Herr. Warum sagst du, was du da sagst? Ist es dir bewusst? Sagst du es bewusst oder weil du es halt immer so sagst? Oder weißt du, warum du Vater dann sagst? Oder weißt du, warum Jesus du sagst? Und weißt du, warum du das Nächste sagst, was du da sagst? Wir haben in der Gemeinde, und ich will das jetzt wirklich vorsichtig sagen, an manchen Punkten, ich werde ein paar Sachen überspitzen, okay? Und seid nicht böse. Das ist nur einfach, um uns zum Nachdenken zu bringen. Wir haben bestimmte Leute, bestimmte Geschwister. Ich bin jetzt seit 5 Jahren in dieser Gemeinde voll im pastoralen Ältestendienst und ich weiß ganz genau, welche Person wie beten wird und was es sagen wird. 5 Jahre lang, immer das Gleiche. Ich weiß, an welchem Punkt sie anfangen zu schluchzen. Und wann sie aufhören wird zu schluchzen. Das ist immer, sobald es anläuft, das läuft wie ein Automatismus ab. Zack. Drin. Und zack. Und ich weiß schon, wann es Amen kommt. Kann ich sagen, in wie viele Minuten dieses Gebet gehen wird. Das ist drin. Nun, ich will jetzt, deswegen, ich sage es überspitzt. Ich will noch nicht mal absprechen, dass vielleicht die Motive unter der Geist dahinter richtig ist. Aber was ich damit sagen will, vieles und viele von unseren Gebeten, das sind so Standard, wie Vater Unser. War neulich in eine Gemeinde, in eine Landeskirche eingeladen zu predigen. Und dann sagten sie mir, und bitte, kannst du mir am Schluss mit dem Vater Unser enden? Ja, kann ich schon. So, das ist nicht meine Praxis, aber wenn ihr wollt, mache ich's. Und dann betete ich und dann schloss ich mit dem Vater Unser ab und ich fragte mich, wie viel von denen, die gerade da waren, verstanden, was wir da gerade gebetet haben? Verständig beten, besonnen beten, heißt wissend beten. Ich weiß, was ich sage und ich meine es so. Ich verstehe es. Denn Verstehen und Glauben hängt so miteinander zu tun. Besonnenheit und Glauben hängt, damit ich es glaube, muss ich es verstehen. Petrus sagt nicht nur, dass wir beten sollen. Er sagt, es kommt auch darauf an, wie wir beten. Und Besonnenheit ist nicht nur, dass wir beten, Besonnenheit ist auch, wie wir beten. Was beten wir? Wie oft ist es so, dass wir etwas beten und es nicht geschieht? Wahrscheinlich oft, gell? Und dann fragen wir uns, warum. Und dann gibt es ein paar Erklärungen. So Standarderklärung, erstmal die Ampelerklärung. Die lernt man als Kind schon. Kennt ihr die Ampelerklärung? So, jetzt ist noch nicht, jetzt ist rot. Gott sagt, nein, kriegst nicht. Das andere, Gott wartet, weil er dir noch mehr geben will als sonst. Und das dritte, kriegst halt sofort. Okay, dann wissen wir, alles klar, wenn es nicht passiert, Gott will nicht. Warum? Keine Ahnung, aber Gott will halt nicht. Oder, aber das wollen wir nicht hören, weil wir wollen, dass die einzigste Hoffnung ist bei uns, wenn es nicht gleich grün ist, ja, er will uns etwas Besseres dann geben. Wie oft ist es so, dass man dann betet und sagt, Herr, du hast doch gesagt. Wo zwei oder drei in deinem Namen versammelt sind, dann bist du doch unter ihnen. Wenn sie was, und was sie bitten werden in deinem, das wirst du ihnen doch geben. Guck mal, wir sind mehr wie zwei. Warum passiert nicht? Warum trifft man sich Sonntag für Sonntag, betet und passiert nichts? Wir sind doch mehr wie zwei, oder? Wo zwei oder drei, kennt ihr das? Ich weiß, wie oft ich in den Gemeinden komme und ein Gebet so anfängt. Herr Jesus Christus, du hast doch gesagt, wo zwei oder drei. So, das ist so eine klassische Einleitung zum Gebet. Und wahrscheinlich wisst ihr Bescheid. Wisst ihr, wo das steht? Wo steht diese glorreiche Verheißung, wo zwei oder drei? Matthäus 18. Ah, okay, gut. Und Matthäus 18 ist das Thema von Gemeindezucht. Wo man zusammenkommt und jemand aus der Gemeinde ausschließt, weil er sich nicht von der Sünde abwendet. Und man kommt zusammen und beschließt es auf zwei oder drei Zeugen. Das ist das, wo zwei oder drei zusammenkommen. Und man vor Gott und vor Jesus tritt und im Gebet ihm das abgibt. Dann sagt Jesus, ich bin dabei bei diesem Schritt, weil der wird schwer. Das hat nichts mit Verheißung, dass wir irgendwas beten, was wir wollen und Jesus tut, weil wir zwei oder drei sind. Weil dann haben wir keine Chance, allein zu beten. Da müssen wir immer einen zweiten holen, um mein Anliegen vor Gott bringen zu können. Aber wie oft, das ist jetzt ein banales Beispiel, warum nehme ich das? Ich nehme das aus dem einen Grund, weil wir unbesonnen beten. Wir fordern von Gott Dinge ein, wir verlangen von Gott Dinge, wir beten und wir wissen nicht, was Gott darüber weiß, was Gottes Wille darüber ist. Wir haben keine Ahnung, ob Gottes Wille oder nicht. Ob er den Nebel lassen will und will, dass Georg Müller zu spät kommt, oder ob er will, dass er pünktlich kommt. Wir haben keine Ahnung, woher soll ich wissen? Nee, steht's geschrieben? Aber das ist das eine. Aber das andere, besonnen beten heißt den Willen Gottes kennen. Und jetzt sage ich, das erste ist, müssen wir über den Willen Gottes raten? Müssen wir beten, bis eine Stimme vom Himmel kommt und sagt, Willi, mach das. Oder Willi, du kriegst das. Nein. Wisst ihr, als Georg Müller, ist sein Zeugnis, als er angefangen zu beten, sagte er, das war schwer, 15 Minuten lang mich zu konzentrieren. Kennen wir, gell? Sagt, die Gedanken schweifen so schnell ab. Und er hatte halt eine bestimmte Zeit, mindestens eine Stunde gebeten, sagt, die Stunde war am Anfang seines Gebetslebens, wie viele Jahre, war das schwer, bis man wieder in den Gebetsgeist hineingekommen ist. Und so ganz oft war das ein Kampf, vor allem die erste, es ist ein Kampf. Und dann sagt er, wie er da rausgekommen ist. Und wisst ihr wie? Weil er verstanden hat, weil er ein Prinzip verstanden hat. Das Prinzip des Gebets beginnt nicht, dass ich Gott allgemein seine Anliegen gebe und warte, bis Gott mir sagt, ja, nein, sondern es beginnt damit, Gottes Willen zu erfragen. Und ihm wurde klar, aber Gottes Willen ist ja offenbart. Wisst ihr, wie Georg Müller sein Gebet begann? Bibel lesen. Er sagt dann, an dem Moment, wo ich begriff, dass ich vorher Bibel lesen soll, bevor ich bete, dann war mein Gebetsleben nicht mehr so schwer. Er sagt, aus dem Lesen sprudelte mein Herz vor Dankbarkeit. Aus dem Lesen sprudelte mein Herz vom Willen Gottes. Und bevor oft er betet, kannte er den Willen, weil er ihn gelesen hat. Und dann konnte er mit diesem Willen Gottes vor Gott gehen und entweder Gott bitten, dass er es erfüllt, oder ihn bitten, dass er sich drunter stellen kann. Das Geheimnis ist, das Gebet ist Gott kennen. Aber Gott kennen beginnt nicht, indem ich sitze und warte, bis Gott sich auf irgendeine wunderbare Weise sich offenbart. Es beginnt, Gott hat sich offenbart. Er hat seinen Willen kundgetan. Und am Ende der Tage redete Gott im Sohn. Willst du Gottes Willen kennen, dann hör seinem Sohn zu. Und wo weiß ich das? Hier. Das Gebet beginnt, indem wir vernünftig werden, indem wir besonnen werden, indem wir nach dem Willen Gottes fragen. Und ich sage so, indem wir anfangen, Bibel zu lesen. Betend Bibel lesen. Wirklich betend Bibel lesen. Nicht Ich lese nicht die Bibel, weil ich Sonntag eine Predigt habe und muss einen Text vorbereiten. Versteht ihr? Das meine ich damit nicht. Ich studiere nicht die Bibel, weil ich einem schwierigen Thema hinterhergehe und genau wissen will, wie verhält sich das mit irgendeinem Thema, das so schwierig ist, weil es mich neugierig macht. Nein, nein. Ich lese die Schrift, weil ich sage, Herr, ich habe ein Anliegen. Ich will deinen Willen wissen. Und ich bete, red zu mir. Und da steht's. Das heißt, verständig werden, vernünftig werden, wissen werden, bedeutet, ich muss meine Bibel kennenlernen. Ich muss Gott und somit Gott, Gottes Willen kennenlernen. Das heißt, ich muss wissen, dass in Matthäus 18, wo zwei oder drei zusammenkommen, nicht die Verheißung für irgendeine Erhörung eines Gebets liegt. Es sei denn, wir schließen gerade jemand aus. Ich sag's nochmal, wisst ihr, wie oft in der Seelsorge Menschen zu mir kommen, gerade zum Beispiel krebskrank. Und ich sage das nicht nur, weil ich weiß, dass ihr Not in der Gemeinde hat. Meine Mutter lebt im Sterben, die hat unheilbar Knochenkrebs. Ihre Knochen zu brechen. Ja. Mein Bruder, krebskrank, der ist 3 Jahre älter wie ich und 12-Finger-Darm, Darm, eigentlich, der wurde komplett Magen neu gebaut, nachdem sie alles rausgeschnitten haben. Ist eigentlich ein Wunder, dass er noch lebt. Mit Schmerzen, ja, aber lebt noch. Kennt den Herrn nicht. Und ich weiß aus einem Grund, warum er noch lebt. Gnade bei Gott. Vor kurzem haben wir in der Gemeinde eine Frau beerdigt, die mit meiner Mutter Diagnose bekommen hat. Sie ist an Krebs gestorben. Vor 2 Jahren haben wir einen Bruder in der Gemeinde beerdigt, der guter Freund geworden ist, in den Leiden, weil er Krebs hatte. Also das ist meine Seelsorge, mein Seelsorgefeld. Das kennen wir gut. Und wisst ihr, wie oft dieses Ringen ist, wenn man am Bett ist, im Kranken, ich weiß nicht, wie viele schon. Und in manchen Fällen kommen dann Leute zu mir, Geschwister zu mir, auch aus der Gemeinde, und die greifen nach jedem Strohhalm, rennen überall hin. Denen ist es egal, ob wie es heißt, Hauptsache es funktioniert. Jeden letzten Strohhalm, jede Hoffnung. Und dann kommen sie anklagen und sagen, warum hat Gott die geheilt, warum hat Jesus die geheilt, warum mich nicht? Warum funktioniert da, warum bei mir nicht? Und ich habe mich doch darauf berufen, das steht doch da in der Bibel, steht da, Jesus hat das gegeben, das. Warum funktioniert es nicht? Und wisst ihr, wie oft ich sagen muss, wo steht's? Worauf hast du dich berufen? Und ganz oft, sie sogar schockiert sind, weil ich ihnen diese Stellen nehmen muss, auf die sie hoffen, die das aber gar nicht sagen. Wie können wir verständig im Willen Gottes beten? Wie können wir wissend um den Willen Gottes beten, wenn wir die Schrift verdrehen und sie so hinbiegen, wie sie uns passt, für unser Leben, jetzt und hier? Da können wir nicht zu Gott kommen und sagen, du hast doch gesagt. Wir müssen also die Verheißungen kennen, um uns auf sie zu stellen. Aber wir müssen auch die Verheißung kennen, damit wir uns auf sie stellen können. Es gibt sie. Wir müssen das Wort in gerade Richtung schneiden. Und das ist, und wenn man zu mir kommt und sagt, ja, es heißt Theologie oder alles so Lehre, zu viel Lehre. Wisst ihr, wie grundlegend biblisches Wissen ist für unser Gebetsleben? Für erhörtes Gebetsleben, wie grundlegend ein fundiertes biblisches Verständnis ist. Denn wir können, was sagt die Schrift, was kann Gott nicht? Nicht lügen, das kann er nicht. Du hast wahrscheinlich gesagt, er kann alles. Es gibt ein paar Dinge, die Gott nicht kann. Gott kann nicht seinem Wort untreu werden. Denn wenn wir untreu sind, so bleibt er treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Was bedeutet das? Bei uns ist heute ein Ja, morgen ein Nein, ein Nein. Nein. Bei uns ändert sich die Situation und auf einmal sagt er, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Bei Gott nicht. Wenn Gott etwas sagt, dann ist es so. Bei ihm ist kein Wechsel des Schattens, noch des Lichts, noch des Schattens. Wenn Gott sagt, so ist, dann ist es so. Und wenn Gott sagt, nein, dann ist es nein. Wenn Gott sagt, ja, ist ein Ja. Und deswegen muss ich wissen, was ist bei Gott ein Ja und was ist Gott bei Gott ein Nein. Ich mache noch einen Punkt und dann, damit ich achte auf die Zeit. Ich hoffe, ihr versteht, dass Peter sagt, in Anbetracht dessen, dass wir in der letzten Zeit leben und die Welt sich rasant verändert und gegen das Ende geht. Und ich, ganz ehrlich, keine andere Generation war näher als wir. Es ist einfach nur logisch. Und zweitens aber auch, schaut nur mal, was um uns herum passiert. Es wäre naiv, es war unbesonnen zu glauben, die Welt dreht sich noch tausende von Jahren so weiter. Es wäre naiv. Aber im Wissen, und wir haben eine lebendige Hoffnung, Jesus kommt, wir müssen unsere Häupter erheben und auf ihn warten, dann ist es sehr besonnen, sehr vernünftig, verständig und wissend zu beten. Und das Zweite ist aber, wir müssen auch nicht nur Verständnis beten, sondern wir müssen nüchtern beten. Und nüchtern meint es jetzt nicht nur in Bezug auf, dass wir halt nicht besoffen sein sollen. Was definitiv der Kontext auch hergibt, denn Petrus hat ein paar Verse vorher gesagt, dass der Lebenswandel der Heiden in Ausschweifung, Begierden und Trinkgelagen und so weiter, das ist Vers 3. Aber was er damit meint ist, ist Folgendes. Nüchtern bedeutet, also wenn jemand betrunken ist, ich gehe mal davon aus, ihr kennt nicht diesen Zustand, dann hat man keine Kontrolle über sich selbst. Man tut Dinge, die man sonst nicht tun würde. Man sagt Dinge, die sonst man nicht sagen würde. Man ist nicht klar. Und warum betrinken sich Menschen? Unter anderem, weil sie mit dieser Welt nicht klarkommen. Weil sie mit ihren Problemen nicht klarkommen. Weil sie mit ihren Umständen nicht klarkommen. Weil sie mit ihren Schicksalsschlägen nicht klarkommen. Und warum betrinken sie? Um das irgendwie zu betäuben. Sie wollen nicht darüber nachdenken. Wisst ihr was? Sie wollen genau das nicht. Besonnen sein. Sie wollen nicht verständlich sein. Sie wollen darüber nicht reflektieren. Sie wollen nicht darüber nachdenken, denn da kriegen sie Angst. Sie wollen das hinter sich lassen. Sie wollen einen Moment mal nur was Gutes fühlen. Was Leichtes. Keine Ahnung. Menschen bringen sich in Rauschzustände, wo sie nicht klar und besonnen sein können. Und das ist nicht nüchtern. Die Bibel sagt aber, wir sollen nüchtern sein. Das heißt, wir müssen die Dinge klar wahrnehmen. Wir müssen sie bewusst wahrnehmen. Darf ich so sagen, wir können die Probleme nicht wegtrinken. Und wir können uns nicht in einen Zustand bringen, dass wir es nicht wahrnehmen. Versteht ihr? Dass man nur noch da sitzt und dahin vegetiert, nichts spürt, nichts fühlt, nichts denkt. Das ist keine Lösung. Und die Lösung ist Nüchternheit. Nüchternheit aber bedeutet genauso, und das ist im Kontext von Petrusbrief vor allem, wachsam. Nüchtern heißt klar wachsam sein, aufmerksam sein. Auf Grundlage dessen, was um mich herum passiert, auf Grundlage dessen, was mit mir passiert. Ich will, es ist verständig und vernünftig zu beten. Also will ich wachsam sein. Ich will wachsam sein. Wachsam in dem Sinne, in Bezug auf Nachlässigkeit. Wenn es vernünftig ist zu beten und ich weniger bete, dann ist es, dann kann es sein, dass ich eben nicht wachsam bin. Ich will sogar andersrum sagen. Wir müssen wachsam sein, um zu beten. Ihr kennt bestimmt die klassische Stelle, die Jünger in Gethsemane. Richtig? Sie schlafen ein. Warum? Sie sind müde. Verständlich, oder? Langer Tag, der Bauch ist voller Passer. Es ist schwer, wach zu bleiben. Und sie schlafen ein. Schwer. Jesus kämpft in diesem Moment um den Willen Gottes. Und er kommt zurück und sagt, wacht und betet mit mir. Seid nüchtern. Er sagt nicht, oh Mensch, ihr wollt schon wieder schlafen. Das ist nicht das Problem. Er sagt, versteht ihr, Jesus wusste, er wusste, was auf ihn zukommt. Er wusste, was ihn erwartet. Er wusste es. Und er hielt es für vernünftig, Jetzt diesen Moment, weil die Dinge auf ihn zukommen, wachsam zu sein. Das Gebet, wir müssen nicht nur wachsam sein, um zu beten, also buchstäblich. Aber wir müssen, oder andersrum, das Gebet hält uns wachsam. Das Gebet macht, dass wir wachsam sind. Wenn wir beten, dann werden wir, schaut mal, ich will so das zusammenfassen, vielleicht ist am besten so. Guck mal, wenn ihr morgens aufsteht, eure Augen aufmacht und vielleicht das erste Mal euren Rücken spürt oder eure Kopfschmerzen oder andere und denkt, oh, und ihr dann aufsteht und mit Schmerzen aus dem Bett kommt und dann wisst, okay, wenn ich jetzt die Treppen runtergehe oder ins Zimmer und dann komme ich dahin und da wird zum Beispiel meine Kinder oder meine Frau oder mein Mann oder was wer auch immer da sein und dann weiß man schon, was passiert. Ich weiß, meine Kinder werden dann verschlafen und ich muss sie weg in die Schule fahren und das wird kein schöner Aufweckdienst sein. Die werden nicht sagen, oh, danke Papa, dass du mich geweckt hast, das war das Schönste, was du mir heute getan hast. Ich weiß, wie sie mich dann anschauen werden. Und ich kenne den Willen Gottes, ihr Väter reizt die Kinder nicht zum Zorn. Schwer dann. Wisst ihr, wie oft ich da gesündigt habe schon? Oh ja. Ich weiß, wenn ich dann, weil es schon spät ist und die mich zum Zorn reizen und ich sie und wir unterwegs sind zur Schule und die pünktlich da sein müssen und von mir ein Traktor fährt und eine Oma und. Und ich weiß, was es in mir auslöst und ich denke, Mensch, ins Kind um diese Uhrzeit schon unterwegs. Und ich denke, ab 80 muss man Führerschein abgeben. Und in mir ein Zorn hochkommt und ich weiß, was auf mich zukommt. Und ich weiß, wenn ich dann die Kinder dort ablade, welche Leute mir dann im Weg laufen, wie sie zu mir stehen. Ich weiß, was passiert, wenn ich da bin, wo ich bin. Ich weiß, was passiert, wenn ich Fernseher einschalte. Ich weiß, was passiert, wenn ich im Internet bin. Ich weiß, was passiert, wenn ich den Menschen begegne. Ich weiß, was passiert, wenn ich das mache. Ich weiß es, oder? Man weiß es. Und wieso passiert es trotzdem? Ich sage es euch, weil wir nicht wachsam sind. Wir sind naiv. Wir denken, wir kriegen es schon hin. Diesen Morgen wird es besser laufen. Nein. In diesem Zusammenhang, nächstes Mal, nicht heute, wenn wir diese Stellen aus dem Johannesevangelium lesen, und ich würde euch sagen, ohne mich könnt ihr nichts tun. Das ist der Kontext von allen Verheißungen Jesus fürs Gebet. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Das heißt, wenn ich meinen Tag anfange und nicht vernünftig bin, zu Jesus zu gehen, weil ich weiß, wachsam bin und weiß, was auf mich wartet heute, und nicht zu ihm komme und ihn darum bitte, da brauche ich nicht mich wundern, wenn dieser Tag katastrophal wird. Aber wieder, beten, keine Zeit. Wenn alles andere uns überflutet und uns zwingt zu einer Hektik. Das heißt, wenn ich morgens aufweise und okay, Herr, bevor ich aufstehe, Jesus, boah, ich habe Schmerzen, ich brauche deine Hilfe. Ich tue meinen Fuß los und hey, ich weiß, ich muss jetzt die Kinder weg. Oh, ich brauche deine Hilfe. Ich karikaturisiere das. Bevor ich also irgendeinen Alltag gehe und ich mich hinsetze und sage, Jesus, okay, schlag dein Wort auf. Ich lese dein Wort, kenne dein Willen, guck meinen Kalender. Ich weiß, was heute dran ist. Und ich bekenne und sage, Jesus, ohne dich brauche ich nicht mal versuchen. Denn es ist unmöglich. Ich kenne mich. Ich kenne meine Schwachheit, ich kenne meine Sündhaftigkeit, ich kenne meine Ungeduld, meine Lieblosigkeit, mein Jähzorn. Ich kenne mich. Jetzt, wenn du nicht heute etwas tust, dann wird es nicht klappen. Wie beginnen wir unseren Tag? Wie beginnen wir? Besonnen und nüchtern. Besonnen heißt, ich weiß, ich muss beten. Und ich weiß, wie ich bete. Und nüchtern bedeutet, ich weiß, was kommt. Ich weiß, welchen Passionsweg ich heute gehen muss. Was es für mich heute heißt, das Kreuz auf mich zu nehmen. Ich weiß es. Ich weiß, welchen Weg und welchen Willen der Vater mir für heute aufgelegt hat.
Und darum muss ich zu meinem Vater und sagen, Herr, ich habe Angst, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Dahin muss man kommen. Und ich sage euch, und damit schließe ich, dass die Schwierigkeit, die Hauptschwierigkeit im Gebet leben, darin ist, den Willen Gottes zu erfahren. Und dem gleich kommt die Schwierigkeit, sich unter den Willen Gottes zu stellen. Das eine, den Willen Gottes kennen, das ist vielleicht sogar gar nicht so schwer, denn es ist schwarz auf weiß hier. Aber die Schwierigkeit ist, diesen Willen für mich anzunehmen. Und das ist das Schwierigste im Gebetsleben. Zu akzeptieren, was Gott will. Und wisst ihr was? Denn beten bedeutet, sagt, ist, den Willen Gottes zu erbeten. Das ist beten. Den Willen Gottes zu erbeten. Aber dann muss ich ja wissen, was er will, gell? Und dann muss ich auch wollen, was er will. Das ist ein Kampf. Das ist nämlich ein Gebetskampf. Und das ist dann, glaubt mir, 15 Minuten sind so schnell rum. Und da geht es nicht, okay, die Zeit totkriegen. Das ist existenziell. Das kostet echt Kraft. Nächstes Mal gehen wir ins Johannesevangelium. Heute wollte ich euch für das Thema gewinnen, ein paar Grundschneisen schlagen, damit ihr versteht, was ich in den vier Verheißungen und im Kontext vom Johannesevangelium euch zeigen möchte. Ich möchte euch zeigen, was Jesus über das Gebetsleben gesagt hat. Was hat Jesus gelehrt über das Beten? So, was müssen wir über den Willen Gottes da kennen? Darf ich beten? Zum Abschluss. Das will ich erbitten, Jesus. Das will ich erbitten in deinem Namen, dass du uns lehrst, nach welchen Prinzipien wir beten sollen. Wie ein biblisches Gebet ist, Herr, lehr du uns. So wie deine Jünger dich gebeten haben, dass du sie lehrst, so bitte ich dich auch, lehre uns. Herr, schenk Gnade, wenn wir auch jetzt in 2 Wochen wieder zusammenkommen und darüber nachdenken, Herr, dass du uns damit hineinnimmst. Herr, ich bitte dich, Herr, dass diese Abende in uns einen Gebetsgeist wecken. Dass du durch deinen Geist uns da ausrichtest und in uns ein Verlangen, eine Sehnsucht, eine Freude, eine Notwendigkeit hineinlegst. Denn ich bekenne genau das, Herr. Ohne dich können wir nichts tun. Keine Methodik, keine praktischen Tipps, keine Uhrzeitangabe oder Ablauf oder was auch immer vermag das zu tun, was länger wie 2, 3, 5 Wochen vielleicht dauert. Aber dein Geist und dein Gebetsgeist, den du uns geben kannst, lehre du uns beten, Herr. Darum will ich dich vom ganzen Herzen bitten. Amen.